Mag noch mal dort weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wer Livestream geguckt hat oder da war. Kurze Predigtreihe, so nach dem Sommer, nicht zur Wahlvorbereitung. Ja, nee, hat mich jemand gefragt, nein, wenn ich König wäre. Was würdest du machen, wenn du König bist? Wenn du das Sagen hättest. Und dann sagen die meisten Leute, naja, habe ich ja nicht. Ne? Vielleicht ist auch gut so, dass du das nicht hast. Also jedenfalls fürs Land. Aber angenommen zu sagen, ne, mein Leben, das ist sozusagen das Land, mit dem ich beauftragt bin. Meine Woche, also auch was ab morgen losgeht, das ist das, womit ich beauftragt bin. Gott beauftragt mich mit meinem Alltag. Also da gehörst du hin und dafür gebe ich dir das volle Regierungsrecht. Das sind so die Ebenen des Alltags. Von Routine und Arbeit, Familie, das sind Probleme und Sorgen, das sind eher so Berge. Es gibt Freunde, bei manchen auch Feinde. Interessant ist zu sagen, und wie geht es in Richtung Zukunft? Aber wir haben angefangen zu sagen, wir gucken mal nach bei denen, von denen die Bibel erzählt, dass sie regieren. Es gibt zwei große Schriftsammlungen im Alten Testament, die sich mit den Königen von Israel und Juda befassen. Absolut spannende Lektüre. Meistens überblättern das. Das ist wirklich ganz spannend, weil die erzählen eben, wie es ist. Ein Chronist, der schreibt mit. Wir hatten letzte Woche gesagt über Hiskia. Hiskia, wie fängt er an? Er sucht sich Vorbilder. Er macht Türen auf. Sein Vorgänger, sein Vater hatte die Türen am Tempel zugeschlossen. Aber ich überlege, irgendjemand hat in nachfolgenden Generationen die Tür zu Gott versperrt. Passiert hin und wieder. Er sammelt Verbündete, er lässt im Tempel aufräumen, dann feiern die Passafest und sagen, wir feiern jetzt, dass wir Gottes Volk sind. Da macht einer einen Start mit Gott und die Frage ist, und dann? Wir leben ja nicht nur von den Höhepunkten. Wenn einer angefangen hat zu glauben, dann sagt er dir, ich will mit Jesus leben, Bekehrung erlebt hat, sich taufen lassen hat. Und dann? Das Interessante ist zu sagen, das eine ist der Start. Zu sagen, jetzt geht's los. Die Schwierigkeit ist, der Start heißt noch nicht am Ziel ankommen. Das Entscheidende ist dazwischen. Auf die Dauer. Nicht der Start entscheidet, sondern ob du am Ziel ankommst. Und da kommt das. Da sind die Hürden. Ja, wer sagt, ach, so lange bin ich noch gar nicht Christ. Wir haben genügend Leute, die sind, darf ich sagen, 80 bis 90. Die haben ein langes Leben mit Gott gehabt und die wissen etwas von diesen Hürden, die man überspringt oder gegen manche prallst du auch dagegen. Und dann? Das ist die Frage, Hiskia, und dann? Manch einer liest in der Bibel ja so die Höhepunkterlebnisse, die sind auch toll. Und wie ist das, wenn dann die Probleme kommen? Und das wollen wir gucken miteinander. Wir wollen Hiskia weiterlesen, und zwar ist es 2. Chronik 32, ab Vers 1, und wir hören uns das mal an.
Nach solch treuem Verhalten kam Sanherib, der König von Assur, und zog heran gegen Juda und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Und als Hiskia sah, dass Sanherib kam und willens war, gegen Jerusalem zu kämpfen, beriet er sich mit seinen Obersten und Kriegshelden, ob man die Wasserquellen verdecken sollte, die draußen vor der Stadt waren, und sie stimmten ihm zu. Und es versammelte sich viel Volk, und sie verdeckten alle Quellen und den Bach, der durch die Erde geleitet wird, und sprachen,
dass die Könige von Assur nur kein Wasser finden, wenn sie kommen.
Und Hiskia ward getrost, und besserte alle Mauern aus, wo sie Lücken hatten, und führte Türme auf und baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte den Millo an der Stadt Davids und machte viele Waffen und Schilde und setzte Hauptleute über das Kriegsvolk und sammelte sie zu sich auf dem Platz am Tor der Stadt und redete ihnen zu Herzen und sprach:
Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit.
Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Danach sandte Sanherib, der König von Assur, seine Großen nach Jerusalem, denn er lag vor Lachisch und seine ganze Heeresmacht mit ihm, zu Hiskia, dem König von Juda, und zu ganz Juda, das in Jerusalem war. Und ließ ihm sagen:
So spricht Sanherib, der König von Assur. Worauf wollt ihr euch verlassen, die ihr in dem belagerten Jerusalem wohnt? Hiskia verführt euch und gibt euch in den Tod durch Hunger und Durst, wenn er spricht: Der Herr, unser Gott, wird uns erretten aus der Hand des Königs von Assur. Ist das nicht der Hiskia, der die Opferhöhen und Altäre seines Gottes entfernt und zu Juda und Jerusalem gesagt hat: Vor einem Altar sollt ihr anbeten und darauf opfern? Wisst ihr nicht, was ich und meine Väter getan haben, allen Völkern in den Ländern? Haben die Götter der Völker in den Ländern ihr Land erretten können aus meiner Hand? Wo ist einer unter allen Göttern dieser Völker, die meine Väter mit dem Bann geschlagen haben, der sein Volk hätte erretten können aus meiner Hand, dass euer Gott euch aus meiner Hand sollte erretten können? So lasst euch nun von Hiskia nicht betrügen und lasst euch dadurch nicht verführen und glaubt ihm nicht. Denn wenn kein Gott eines Volkes und Königreich sein Volk aus meiner und meiner Väter Hand hat erretten können, so wird euch auch euer Gott nicht erretten aus meiner Hand.
Dazu redeten seine Großen noch mehr gegen Gott, den Herrn, und gegen seinen Knecht Hiskia. Auch schrieb er einen Brief, um dem Herrn, dem Gott Israels, Hohn zu sprechen, und redete gegen ihn:
Wie die Götter der Völker in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so wird auch der Gott Hiskias sein Volk nicht erretten aus meiner Hand.
Und sie riefen mit lauter Stimme auf Hebräisch zum Volk von Jerusalem, das auf der Mauer war, um sie furchtsam zu machen und zu erschrecken, damit sie die Stadt eroberten. Und redeten gegen den Gott Jerusalems wie gegen die Götter der Völker auf Erden, die doch Werke von Menschenhänden waren. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten gegen solche Lästerung und schrien gen Himmel. Und der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle Kriegsleute und Obersten und Hauptleute im Lager des Königs von Assur, dass er mit Schanden wieder in sein Land zog. Und als er in seines Gottes Haus ging, fällten ihn dort durchs Schwert seine Söhne, die von seinem eigenen Leibe gekommen waren. So half der Herr dem Hiskia und denen zu Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assur, und aus der Hand aller andern, und gab ihnen Ruhe ringsumher.
Wer hätte das gedacht? Nach solchen treuen Verhalten. Wir müssen jetzt mal sehen, wo wir so ein paar Punkte bekommen, wo wir sagen, das ist 2500 Jahre alt. Furchtbar alte Geschichte, die wir trotzdem sagen, die möchte ich gern hineinholen in unser Leben. Und es kommt immer wieder vor, dass Leute dann sagen: Warum gerade ich? Das ist genau diese Stelle nach solch treuem Verhalten. Das heißt einmal: Ich habe doch alles gemacht, was Gott will. Ich bete, ich lese Bibel, ich gehe in Gottesdienst, ich gebe sogar noch Geld. Und warum geht es mir dann so, wie es mir geht? Das ist der Moment, wo die Geschichte mitten in unser Leben eintaucht. Wo das Unverständnis ist: Warum geht es mir so, wie es mir geht? Nach solchen treuen Verhältnissen kam Sanherib, der König von Assur, zog heran, gedachte sie an sich zu reißen. Bedrohungen. Ich weiß nicht, was deinen Glauben bedroht. Ich weiß, was meinen bedroht. Aber wo irgendetwas passiert, was halt nicht, dass mir das den Boden unter den Füßen wegzieht. Sanherib kommt und muss sagen, der Ausnahmezustand ist der Normalfall. Das ist etwas, was man vielleicht erst im Laufe eines Glaubenslebens mitbekommt. Das Ruhige, das Einfache, das ist der Ausnahmefall. Der Normalfall ist, ich werde hinterfragt. Aus ganz unterschiedlicher Sicht, ob das mein eigenes Herz ist, ob das Menschen sind, die das, was ich glaube, zum einen nicht teilen, aber auch versuchen lächerlich zu machen oder auch dagegen sind, warum auch immer. Mich hat angesprochen, diese eine Gedachte, sie an sich zu reißen. Vielleicht ist das so ein Moment, wo du sagst, ja, das kenne ich. Das kenne ich, da will irgendwas weggerissen werden von mir. Und dann können wir hier aus diesem Bibeltext lernen. Sanherib, hier haben wir mal ein Foto, nicht, das hat er so von sich machen lassen. Also er sieht ja recht väterlich liebevoll aus. Ne? Er hat aber geschrieben, das ist eben das Gute von der Archäologie, man hat Tafeln gefunden, da schreibt dieser Sanherib, Hiskia von Juda jedoch, der sich meinem Joch nicht unterworfen hatte, 46 seiner fest ummauerten Städte sowie die zahllosen kleinen Städte in ihrem Umkreis belagerte und oberte ich durch das Anlegen von Belagerungswellen, Einsatz von Sturmwittern, Infanteriekampf, Untergrabung, Breschen, Sturmleitern. 200.000 Leute, groß und kleine, männlich und weiblich, Pferde, Maultiere, Esel, Kamele, Rinder und Kleinvieh ohne Zahl, führte ich aus ihnen heraus und rechnete sie zur Beute. Dann kommt ein interessanter Satz. Ihn selbst schloss ich gleich einem Käfigsvogel in seiner Residenz Jerusalem ein. Das ist die Situation. Hiskia steht auf seiner Mauer in Jerusalem und sagt, was machen wir denn jetzt? Wie soll es denn gehen? Ich habe euch mal hier, das ist nur ein Relief, das ist, er hat es in seiner Stadt da in Assyrien, hat er so verschiedene Reliefs gemacht und das ist genau dieser Feldzug. Also historische Tatsache. Von daher ist es ja immer gut zu sagen, wir lernen nicht von irgendwelchen fröhlichen Überlieferungen, wo Leute gesagt haben, so könnte man es auch sehen, sondern von durchgelebte, durchglaubte, durchkämpfte Geschichte. Und das ist für mich das Wichtige zu sagen. Da kann ich sagen, das haben andere Leute erlebt. Von daher ist eine große Chance zu sagen, probieren wir es aus. Das Erste ist, was macht Hiskia? Hiskia steht, als Hiskia sah. Vielleicht ist es ja genau der Punkt zu sagen, was wird denn kommen? Vielleicht eben nicht dieses blauäugige Hineingucken, ach, alles wird gut, kein Problem, wird schon werden. Es geht an, der sagt, ich sehe das und das Problem kommen. Und dann baue ich vor. Das ist das Spannende. Ach so, das ist nochmal, das ist das Siegel des Hiskia, ist vor wenigen Jahren, 10 Jahren ungefähr in Jerusalem bei Ausgrabungen gefunden worden. Nochmal zu sagen, ne, wir haben es also mit historisch-archäologischen Dingen bestätigt. Und das ist ein Wasserkanal, der Kanal des Hiskia. Weiß ich ja von euch in Jerusalem war, bei einem weiß ich es. Ja? Du warst da drin? Also das ist genau das, was wir gelesen haben. Sie bauten eine Wasserleitung, sie haben die Zugangswege des Wassers abgedeckt, damit eine Stadt im Belagerungsfall genügend Wasser hat. Aber wenn wir es jetzt mal hineinnehmen, zu sagen, sag mal, welche Vorsorgeeinrichtungen für deinen Glauben triffst du? Das ist genau das. Ne? Vorbereitung, die ich treffen muss. Er beriet sich, besserte aus, hat und er baut eine Wasserleitung. Das sind die Vorsorgen. Nochmal, wenn ich sage, ne, die Katastrophe ist der Normalzustand. Da muss ich sagen, ja, was tue ich denn im Vorfeld dazu? Wenn ich das von Hiskia lerne. durch den Weg, wie Wasser in mein Leben kommt, dass ich den sichere. Dass ich Mauern baue. Ja, mit Mauern haben wir so unsere Probleme. Das war Schutzmauern. Darf man so fragen, welche Schutzmauern um deinen Glauben baust du auf? Das ist für mich die Frage nach lebendiger, guter Theologie. Eine Lehre, die mir hilft, Gott im Krisenfall meines Lebens zu vertrauen, auch wenn ich alles anders erlebe. Das Wasser, was mein Glauben am Leben hält, ist Gebet und Bibellesen. Und das ist das Interessante. Das hat genau die Dinge, ich brauche den Schutz und ich brauche die Versorgung. Wie willst du das machen? Gute Routine ist eine gute Einübung. Das andere ist, er berät sich mit ganz vielen Leuten. Wer Predigt von letzter Woche in Erinnerung hat, muss sich auch nicht alles merken. Also ich merke mir das ja auch nicht, was ich erzähle. Leider, ne? Genau das ist ja das Problem. Aber so hat er ja angefangen. Er hat die Türen am Tempel aufgemacht und dann hat er sich Verbündete gesucht. Das, was ich am Anfang meines Glaubens tue, das muss ich durchhalten in der Länge. Oder es überrennt mich, wie ich mit Problemen umgehen kann. Zu sagen, und ich brauche die Leute, die mit mir beten, die mit mir beratschlagen, was ist zu tun. Nicht umsonst steht in der Apostelgeschichte, gleich am Anfang, wo Gemeinde beschrieben wird, sie aber blieben beständig. Das geht nicht darum, dass es Zahlen gibt. Es gibt auch so einen Klick bei manchen Leuten, die sagen, ja, damit wir sagen, 5000 Leute oder so. Nein, bei beständig geht es darum, dass ich die Zugangswege zu meinem Glauben sichere. Nicht nur einmal, sondern dass ich darin lebe. Und dann führt er Gespräche in der Not. Seid getrost und fürchtet und verzagt nicht. Das ist der Tenor. Gar nicht zu sagen, na, was wird denn kommen? Ja, wenn ich unsere Krisengespräche so in den letzten anderthalb Jahren so reflektiere, dieses, was wird kommen und Schuldverteilung, so, das nimmt sehr, sehr hohen Rang ein. Aber zu sagen, wo sind wir denn dran, zu sagen, seid getrost und unverzagt. Das ist ein biblischer Ton, der zieht sich durch von Josua bis in die Offenbarung hinein. Seid getrost und unverzagt. Der fängt an, seinen Leuten Mut zu machen. Gespräche in der Not bringen nichts, wenn man die Not einfach nur ständig wiederholt. Sondern wenn man anfängt zu sagen, sei getrost und unverzagt. Warum? Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit uns aber ist der Herr unser Gott, dass er uns helfe und führe aus unserem Streit. Das ist sagen, Gott ist dabei. Kann ich das sagen für die neue Woche? Wenn wir heute miteinander Abendmahl feiern, ist es ja eine Aussage, dass Gott sagt, so wie ich dir heute begegne, ich bin dabei. Darauf kannst du dich verlassen. Egal was kommt, ich bin dabei. Und dann kommen die Argumente des Zweifels. Ist schon beeindruckend. Der König Sanhedrin bekommt nicht selber, sondern sendet einen seiner Chefdiplomaten. Und der sät dem Volk Zweifel ins Herz. Argumente des Zweifels. Worauf wollt ihr euch verlassen? Hiskia verführt euch und gibt euch in den Tod. Meint ihr, das ist alles richtig? Weißt du, ob du Situationen kennst, wo du sagst, ne, ich habe mit Jesus einen Anfang gemacht. Und dann kamen so die Fragen des Lebens. Und irgendwo hatte ich keine Antwort mehr. Da hat sich Zweifel in mein Herz geschlossen. Das, was wir hier merken, hier versucht einer, einen Keil zwischen Hiskia und dem Volk und zwischen dem Volk und Gott hineinzuführen. Und das Interessante beim Keil ist ja, also, ja, das ist gern noch mit euch ein Baum gefällt, dort kann man das wirklich sehen. Ne? Das am Anfang ist ja so viel ungefähr, so, und am Ende so viel. Keil hineintreiben heißt, ne, so einen Ansatzpunkt finden und dann immer weiter, immer auf den gleichen Punkt, bis der Baum fällt, bis es kippt. Genau das ist das Bild hier. Das versucht er hier. Argumente des Zweifels. Zu den Argumenten des Zweifels kommen dann die Agitation des Teufels. Ich habe es mal so für mich genannt. Weil er sagt, guckt euch mal um, bei den anderen hat es ja auch nicht funktioniert. Ich habe ringsrum alles abgemäht und meint ihr, euer Gott würde euch helfen können? Weißt du, ob du genau den Ton kennst? Meinst du, Gott kann dir helfen in dieser Situation? Meinst du das? Ehrlich? Wo funktioniert denn das? Und wenn einmal so ein Gedanken wirklich so auf fruchtbaren Boden in mein Hirn gefallen ist, dann breitet der sich aus. Und dann? Das Makabre ist ja, was ihr das so realisiert habt, der steht vor der Mauer von Jerusalem und redet Hebräisch, nicht etwa Aramäisch. Eine Diplomatensprache, die eh keiner versteht, ne? Wo du sagen, was hat er jetzt gesagt? Nein, nein, der sagt es so, dass alle das verstehen, damit sie Angst bekommen. Zweifel zielt auf Angst. Wie gehe ich damit um? Das mag ich von Hiskia lernen. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten. Wer es heute Abend gerne nochmal nachlesen will, im zweiten Königbuch steht an der Stelle noch ein bisschen ausführlicher da. Das erste ist, ne, der steht da unten und redet und Hiskia schickt seine Boten zu dem Propheten Jesaja und sagt, Jesaja, jetzt musst du beten. Ich bin am Ende. Ich kann nichts mehr. Du musst jetzt für mich beten. Das ein so ein Schritt kannst du doch lernen. Aber was ich dort auch lerne ist, ich muss aktiv werden. Ich muss mal hingehen und sagen zu dem Jesaja, zu dem Bruder, zu der Schwester, zu sagen, kannst du für mich beten? Der Jesaja kann das doch gar nicht riechen. Und der Jesaja, jetzt passt die Schrift nicht, das ist nicht schlimm, das lese ich euch vor. Jesaja 37. Siehe, ich will ihm anderen Sinnes machen, denn er soll ein Gerücht hören, sodass er wieder heimzieht in sein Land, dann will ich ihn durchs Schwert fällen in seinem Land. Die Antwort kriegt Hiskia vom Propheten. Aber in einer Situation, da ist die Stadt immer noch belagert. Der steht davon. Und noch viel schlimmer, er kommt ein zweites Mal, bringt einen Brief mit. Da steht nochmal das Gleiche drin. Was mache ich mit den Nachrichten, mit den Dingen, die mich verstören? Lass mal die nächste Folie bitte machen. Genau. Der Hiskia nimmt den Brief, geht in den Tempel und legt ihn vor Gott. Das heißt, nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern die Probleme meinem Herrn zu Füßen legen. Der Tempel, diese Begegnungsstätte mit Gott, dort, wo ich Gott begegne, genau die Dinge mitnehmen und sagen, lieber Herr, sieh es dir an. Guck her, ich kann damit nicht umgehen. Gebet ist nichts anderes, als meine ganze Hilflosigkeit auf den Punkt zu bringen. Aber genau das ist der Punkt, den ich lernen will. Wie gehe ich mit Problemen um? Ich will sie Jesus sagen. Es gibt ein Lied, wir singen es vermutlich heute nicht. Solange mein Jesus lebt, im Liederbuch die 401. Eine Strophe heißt, ne, wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in dunkler Nacht, dass Jesus mich bewacht. Das haben wir in der Sonntagsschule gesungen, also im Kindergottesdienst. Begleitet mich immer mal wieder, weil es genau das zusammenfasst ist. Und deswegen will ich zu Jesus gehen, will ihm meine Not sagen. Und dann mag ich das lernen hier. Nicht der Start entscheidet, sondern ob ich ans Ziel komme. Wie gehe ich mit den Hürden um? Genauso wie am Anfang. Ich suche Leute, mit denen ich beten kann, die mit mir beten. Wir suchen gemeinsam die Ermutigung zu sagen, mit uns ist ein viel, viel größerer. Und dort, wo ich ihn nicht mehr sehe, brauche ich die anderen, die mir das sagen, Jesus ist da. Deswegen feiern wir Abendmahl, weil Jesus gesagt hat, ich bin mitten unter euch. In Brot und Wein bin ich sichtbar, erlebbar. Ich bin da, genauso wie du von dem Brot isst und von diesem Wein trinkst. Genauso will ich dir begegnen. Und dann, der gefällt mir. Vielleicht am Ende der Hechtsprung ins Ziel. Das hat was mit Mühe zu tun. Aber das heißt, ich übernehme Verantwortung in meinem Leben, in meinem Glauben. Und ich bleibe dran. Das ist so Botschaft aus der Chronik, mittendrin. Das einer sagt, ne, nach so tollem Verhalten und dann kommen die Probleme. Und am Ende beweist sich Gott. Kein Schuss fällt. 185.000 Soldaten erliegen vermutlich einer Seuche. Selbst Archäologen belegen das heute, sagen, dort ist nie geschossen worden zu der Zeit. An Jerusalem wurde ständig geschossen, aber zu dieser Zeit nicht. Die ziehen einfach ab. Das zu erleben, immer wieder zu sagen, und der Herr hat geholfen. Das wünsche ich euch für die Woche. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben und dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Jesus, du kennst unser Leben, unsere Situation, dort, wo wir kämpfen und straucheln, dort, wo sich in unserem Leben der Zweifel und die Fragen ausbreiten, möchte ich bitten, dass du dort hineinsprichst, sei getrost und unverzagt, jedem unter uns. Und dass wir mit neuem Mut in diesen Situationen Schritt für Schritt mit dir gehen und Probleme bewältigen können. Und Herr, dann lass uns sehen, wie du eingreifst. Amen.